Und in dem Moment war plötzlich ganz viel los um uns rum. 5 Fußgänger, 2 Fahrradfahrer, Leute mit Einkaufswagen, 3 Autos, die da lang. Also es war total viel los. Und das Auto hielt an und Nomi blickte mich an und sagte, puh, ganz schön viel los. Kannst du mir bitte helfen?
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Heute nicht im Studio, nicht im virtuellen Studio, sondern live und in Farbe im Auto. Und zwar nicht in irgendeinem Auto, sondern in einem NIO, einem der spannendsten Elektroautos auf dem Markt. Warum? Weil wir uns gedacht haben, wenn wir schon über E-Autos sprechen, dann auch bitte während der Fahrt. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Aber jetzt Abfahrt. Mein heutiger Beifahrer oder besser gesagt Fahrer ist Jan Freinig, einer der Gründer von Inside Digital und ein echter E-Auto-Kenner, der sein NIO schon eine ganze Weile fährt. Hi Jan, schön, dass du mich heute durch die Gegend kutschierst.
Ja, danke, dass ich das tun darf.
Für alle, die das Auto nicht kennen, also NIO ist eine chinesische E-Auto-Marke, die sich mit einem ziemlich einzigartigen Feature von Tesla und allen anderen unterscheidet. Und statt zu laden, kann man den Akku einfach austauschen lassen. Wir timen es heute auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl mal, als du das Auto neu bekommen hast, was war denn so dein erster Eindruck, als du eingestiegen bist?
Das ist ein UFO.
das stimmt. Also hier, das müsst ihr euch mal vorstellen. Oder schaut mal auf Instagram, da haben wir ein paar Videos gepostet und auch Fotos. Das ist wirklich riesengroß. Also hier neben uns ist auch ein Tisch, wo wir Sachen platzieren können. Und ich habe nach vorne hingefügt genauso viel Platz wie nach hinten.
Es ist riesig. Dann klar, ne, wie das die E-Autos haben, hat er einen riesigen Display in der Mitte, hat ein relativ großes Display hinterm Lenkrad. Dann natürlich Head-Up-Display und was man so alles haben muss. So einen speziellen Radar, mit dem man eben auf dem Display angezeigt bekommt, was um einen rum alles passiert. Also tatsächlich, als ich das erste Mal im Auto gesessen habe und gefahren bin, hatte ich das Gefühl von totaler Überforderung. Weil so viele Informationen und so viel angezeigt wird. Es war wirklich, für den ersten Moment war es wirklich richtig viel. Ja, klar, je länger man fährt, desto mehr gewöhnt man sich natürlich an all die Sachen. Man hört im Hintergrund immer wieder ein bisschen was piepsen. Das Auto meldet sich permanent irgendwie und kommuniziert sehr viel mit einem. Also ob ich die Spur überfahre oder ob ich, keine Ahnung, jemandem zu Licht auffahre. All diese ganzen Assistenzsysteme, die man aus modernen Autos kennt, hat er natürlich.
Während wir hier fahren, sind wir ja zu zweit im Auto unterwegs. Aber ehrlich gesagt sind wir nicht zu zweit, weil mich guckt die ganze Zeit schon etwas an. Ja. Beziehungsweise sie guckt mich an. Sie heißt Nomi. Dieses NIO-Auto kommt automatisch mit einem Sprachassistenten. Und sie sitzt direkt vor dir, also auf der
Konsole.
Ja, genau, direkt vorne auf der Konsole. Hat auch ein kleines Gesicht mit Augen, die immer wieder blinzeln. Zwischendurch trinkt sie auch mal ein bisschen Limo. Wie ist Nomi so? Hat sie dich schon mal zu Weißkuchen?
Nee, überhaupt nicht. Sondern eher ist es so, dass, also wir können gleich mal mit ihr auch mal sprechen und mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe so 2-3 Lieblingssituationen mit Nomi. Die eine Situation ist an Silvester bzw. an Neujahr gewesen. Habe ich mich morgens ins Auto gesetzt und dann, also ne, sie guckt einen dann halt an. Der Kopf bewegt sich da vorne, dieser künstliche Kopf. Mhm. Und dann guckt sie einen an und sagt, oh, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Und ich sitze in meinem Auto und sage zu meinem Auto, oh ja, das wünsche ich dir auch, vielen Dank. Und denke im nächsten Moment, ey, wie crazy ist das denn? Ich habe meinem Auto ein neues Jahr gewünscht, ein frohes neues Jahr gewünscht. Das war wirklich verrückt. Und das Zweite, was ich so auch im Unterschied, sagen wir mal, zu einem deutschen Premium-Hersteller empfunden habe, ich hatte vorher ein sehr gutes deutsches Modell, mit dem ich auch gerne gefahren bin, was ich auch wirklich cool gefunden habe. Der hatte auch so ein, ja, sowas wie so ein Sprachassistenten und vor allem hatte er auch so ein Parkassistenten, ne, mit dem du also auch Parkplatz parken konntest. Den habe ich im Grunde fast nie benutzt, weil die Parkplätze, die der Parkassistent erkannt hat, die waren so groß, dass ich da schneller als selber eingeparkt habe und die, wo ich gedacht habe, jetzt könntest du einen gebrauchen, die hat er gar nicht als Parklücke erkannt. Das ist bei dem hier anders. Der parkt tatsächlich auch in etwas engere Parklücken ein. Aber ich hatte eine Situation auf dem Parkplatz vom Supermarkt, wo dann in dem Moment, ich habe das dann ausprobiert und er hat dann halt eben versucht, in die Parklücke zu fahren. Und in dem Moment war plötzlich ganz viel los um uns rum. 5 Fußgänger, 2 Fahrradfahrer, Leute mit Einkaufswagen, 3 Autos, die da lang. Also es war total viel los. Und das Auto hielt an und Nomi blickte mich an und sagte, puh, ganz schön viel los. Kannst du mir bitte helfen? Und ich habe gesagt, ja klar, alles, was du willst, natürlich. Ja, also es war eigentlich eine Fehlermeldung, aber es war so charmant verpackt, dass man überhaupt nicht sauer war, sondern im Gegenteil, es war eher eine lustige oder nette Situation.
Witzig, aber wir können ja mal mit ihr sprechen. Also jetzt gerade macht sie Seifenblasen. Wir können ja mal testen. Was kann Nomi alles?
Hey Nomi.
Ja, bitte.
bitte mach der Beifahrerin eine Rückenmassage.
Kein Problem. Oh, das ist super. Okay, wir unterbrechen den Podcast jetzt für ungefähr 10 Minuten. Wie schlau ist denn Nomi wirklich? Was kann sie besser als Alexa oder Siri? Wir haben den Live-Test gemacht. Das hört ihr dann am Samstag in unserer neuen Podcast-Folge Das ganze Gespräch mit Jan aus dem Auto. Also abonniert den Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr die Folge auch nicht verpasst. Und ein ganz besonderes Feature, auf das ich mich schon sehr freue, ist, dieses Auto hat eine Karaoke-Funktion. Wie hast du die entdeckt?
Die kam tatsächlich irgendwann über ein Software-Update. Und erst habe ich gedacht, mein Gott, was für ein super Schwachsinn. ganz ehrlich, natürlich ist es Schwachsinn.
Natürlich.
Ja? Also niemand braucht eine Karaoke-Funktion im Auto. Aber es ist dann doch irgendwie ganz cool gelöst. Ne? Mhm. Also wenn wir, du kannst als, also es wird natürlich, wird das Instrumentalstück wird abgespielt. Mhm. Und wenn ich im Parkmodus bin, dann wird auch der Text auf dem großen Display angezeigt. Mhm. Wenn wir fahren, nicht. Das heißt, der Fahrer kann also nicht irgendwie, wird nicht abgelenkt über das Display, sondern dann kann jeder Beifahrer oder wer auch hinten im Fond sitzt, kann über einen QR-Code quasi mit seinem Smartphone, kann er sich quasi mit der Karaoke verbinden und kriegt dann auf seinem Smartphone den Text angezeigt und kann mitsingen. Und tatsächlich haben wir das auf der Fahrt, auf einer langen Fahrt in den Urlaub, haben wir das dann tatsächlich mit der Familie auch gemacht und es hat uns sehr viel großen Spaß gemacht.
Okay, welches Lied habt ihr denn gesungen, was du mitsingen kannst?
Ich weiß nicht mehr genau, welches war. Es war eins von Udo Jürgens, griechischer Wein.
Ach, zum Wein.
Ich war noch niemals in New York, bin nicht mehr ganz sicher, aber...
Okay, ja, das ist so ein Klassiker bei Karaoke.
Definitiv.
Dann lass uns den nochmal anhören.
Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein.
Nach mehreren Karaoke-Songs und tatsächlich einem Stau haben wir nichts gone. Wir haben ihn auch nicht verursacht. Sind wir jetzt auf dem Weg zur Akkuladestation. Ah, okay, das sieht wirklich aus wie so eine Waschanlage. Wir fahren nicht durch, sondern wir stellen uns einfach nur davor. Das sieht aus wie so eine kleine Garage mit vielen Kameras.
Achtung.
Wir parken jetzt ein. Du darfst keine Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen.
Okay, also das Auto fährt auf jeden Fall jetzt gerade selbstständig rückwärts in diese Garage.
Das müssen wir gleich einmal kurz bestätigen.
Mhm.
Ich habe das Fahrzeug geparkt.
So. Das hast du super gemacht, Nomi.
Vorbereitet.
Okay,
bitte warte.
Wir gucken, es ist gerade 13.44 Uhr. Los geht's. Okay, also wir stehen jetzt
der auf... Der Batteriewechsel wird in Kürze beginnen.
Okay, wir stehen
während dieser Zeit
Garage.
Kann das Fahrzeug rütteln und Geräusche machen. Das ist normal.
Mhm.
Öffnen Sie keine Tür, schalten Sie keinen Gang ein und treten Sie nicht auf das Bremspedal.
Sag nichts anfassen.
Okay.
Mach nichts kaputt. Okay, er zeigt auf dem Display an, was er jetzt macht. Ne? Mhm. Also jetzt gerade hat er den richtigen Akku aus der Station geholt.
Ah, die Wand kommt auch näher hier.
Ja, das liegt daran, weil er uns gerade hier kalibriert.
Wir
werden bewegt.
Okay, jetzt werden wir hochgefahren.
Genau, jetzt werden wir hochgefahren. Jetzt ist unten drunter der Klappe aufgegangen. Jetzt wird unser Akku, den wir im Auto haben, wird jetzt quasi von so einem Roboterarm nach unten rausgeholt. Der wird jetzt gerade ausgelöst.
Ja.
Und dann wird die Batterie quasi jetzt rausgeholt, unten nach unten hin.
Kennst du diese Szene aus Iron Man, wo verschiedene Roboter ihn in den Anzug ausziehen?
Ja.
So hört sich das an.
So, jetzt wird er weggebracht, der Akku.
Mhm. Und wir fahren wieder ein Stück nach unten.
Ja, jetzt holt er gleich den anderen Akku. Und das ist dann immer jetzt, was die Zeit jetzt ausmacht. Je nachdem, aus welchem Fach er diesen Akku holen muss, dauert es dann halt eben irgendwie ein bisschen länger oder ein bisschen
kürzer. Ah, okay. Und dann die alte Batterie, die jetzt hier im Auto war, die wird dort einfach aufgeladen. Wird
aufgeladen. In China ist es angeblich so, dass dort diese Power Swap Stations, also diese Wechselstationen, Teil des lokalen Energieversorgernetzes sind. Also dass also nachts, wenn auch weniger Leute die Autos, die Akkus wechseln für ihre Autos, quasi die ein Teil der Energie aus den Akkus ins lokale Netz eingespeist wird. Also damit verdient NIO angeblich in China wirklich Geld, ne, dass sie halt eben dann zu diesen Uhrzeiten eben aus ihren Akkus quasi so ein bisschen wie direktionales Laden, nur auf einem höheren Niveau, ne, mit mehr Akkus.
Mhm. Wie ein kleiner Speicher einfach.
Ein kleiner Speicher, genau.
Sind wir schon bei Schritt 4. Nee, wir sind schon bei Schritt 5. Jetzt so das Ganze, der neue Akku ist da.
Genau.
Das Ganze hat bisher 3 Minuten gedauert.
In Ulm ist die Powerwechselstation, die Power-Swap-Station, direkt neben so einem riesengroßen Tesla-Charger-Park.
Ja.
Das ist immer sehr lustig, weil man muss an den allen vorbeifahren und dann sehen die, wie man da hinfährt, in diese Garage reinfährt wieder, und dann nach 5 Minuten wieder rauskommt.
Und alle stehen da noch
und gucken etwas bedröppelt. Das ist dann so der innere...
Ja.
Innere Freude.
Während jetzt alle anderen ja das anstecken, irgendwie einen Kaffee trinken gehen und noch einkaufen oder sowas, fahren wir jetzt schon wieder raus.
Fast.
Weil das
in wenigen Sekunden.
Ganze tatsächlich 4 Minuten gedauert hat.
Der Akku ist drin, das wird jetzt noch irgendwie...
Batterie ausgetauscht.
Wahnsinn.
Bitte pass gut auf, wenn du rausfährst.
Das macht Nomi dann leider nicht.
Ja, genau, das muss ich jetzt selber machen.
Okay, also wir haben 4 Minuten... Akku aufgeladen und mussten nirgendwo warten. Wir haben keinen Kaffee getrunken, durften wir auch gar nicht. Wir durften gar nicht aus. Du hast ganz am Anfang, als ich eingestiegen bin, gesagt, so, du hattest am Anfang so Reichweitenangst auch. Ne? Glaubst du, dass es irgendwann E-Autos geben wird, die unendlich weit fahren können?
Boah, keine Ahnung. Also unendlich im Sinne von, dass sie sich selbst aufladen.
Mhm, das
meinst
genau.
Du mit Photovoltaik oder so? Keine Ahnung. Da bin ich zu wenig Physiker für. Kann ich nicht beurteilen, ob das möglich ist. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das auch gar nicht nur, also ich glaube, dass es immer irgendwie eine Lade-, Akkutausch, wie auch immer, Situation geben wird, weil je mehr wir mit erneuerbaren Energien Strom produzieren, umso mehr müssen wir uns ja Gedanken machen, was machen wir eigentlich in den Phasen, wo jetzt der Wind besonders stark weht oder die Sonne besonders stark weht. Da wären wir ja schlau, wenn wir den Strom speichern und den dann eben zum Beispiel eben den E-Autos oder anderen Verbrauchern zur Verfügung stellen können.
Kleine fahrende Batterien.
So, und genau, deswegen denke ich, und solange das so sein wird, glaube ich, gibt es gar kein Bedürfnis danach, dass das Auto sich tatsächlich komplett selber aufladen kann.
Mhm. Worauf wartest du noch so bei der Automobilität? Gibt es so eine Innovation, die du gerne hättest?
Ich glaube gar nicht. Also vieles, was jetzt auch im E-Auto sich als total innovativ anfühlt, ne, jetzt hier Optik, die ganzen Sensoren, die vielen Kameras, all das, könnte man ja theoretisch auch einen Verbrenner einbauen. Ich glaube, dass sehr viel von diesem Innovationsgefühl einfach daran liegt, dass es ganz moderne Autos sind, unabhängig jetzt von der Antriebstechnik.
Ja.
Worauf ich wirklich warte, ist eigentlich, dass die Autos noch viel autonomer fahren. Unabhängig jetzt davon, ob sie E-Autos oder Verbrenner oder, keine Ahnung, mit Fluxkompensator fahren. Ich weiß es nicht.
Ich hätte gerne auch in die Vergangenheit und in die Zukunft.
In die Zukunft fahren wir ja halt nur sehr langsam.
Das stimmt wohl.
Wie kommen wir nicht wieder zurück in die Vergangenheit? Also ne, von dem her, das fände ich, das wäre für mich, für individuelle Mobilität eigentlich der Gamechanger, wenn man nämlich dann tatsächlich die Zeit, die man im Auto sitzt, wirklich mit was anderem verbringen kann. Wirklich irgendwie was anderes tun kann. Und das glaube ich, dass wir das in den nächsten Jahren erleben werden. Ich meine, BMWs und Mercedes in dieser Welt, die haben ja schon in ihren Premium-Autos, in ihren Top-Premium-Autos ja schon entsprechende Assistenzsysteme freigeschaltet.
Mhm.
Das wird mehr kommen.
Die Teststrecken gibt es auch schon.
So, das wird dann irgendwann so sein, dass man mindestens auf der Autobahn die Hand vom Lenker nehmen kann und Zeitung lesen oder irgendwas anders machen kann bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und erwarten, dass das passiert.
Das heißt, in 10 Jahren, wenn wir uns dann wieder treffen hier im Auto und den nächsten Podcast machen, sitzen wir eigentlich hinten, haben Kaffee, lassen uns fahren und nehmen dabei auf. Oder beziehungsweise, ich glaube, Nomi nimmt uns dabei dann auf. Mehr zu dem Thema Infrastruktur und Ladeinfrastruktur vor allen Dingen. Da gibt es dann gleich in den Rubriken noch ein bisschen was zusammen mit Radio Lücke von Inside Digital. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Okay, wir haben es geschafft. Dankeschön fürs Mitfahren. Falls ihr Fragen habt oder selbst eine kuriose E-Auto-Geschichte habt, dann schreibt uns gerne. Und Dankeschön, Jan, dass ich mitfahren durfte.
Ja, ich fand es mega, dass ich dir mein Auto mal zeigen durfte. Und ich bin super gespannt, was denn dann die Kommentare so hergeben. Und klar, ne, also wer Fragen hat, wie man so mit so einem E-Auto klarkommt, immer her damit.
Und sonst immer vollen Akku haben oder eine Wechselstation in der Nähe.
So nämlich.
Wohin geht die Reise mit der E-Mobilität? Was können Autos heute? Darum geht es jetzt in unseren Rubriken.
Tech-Check.
Hier ist heute Hajo Lücke, unser Autoexperte bei Inside Digital mit am Start. Ihn kennt ihr ja schon aus unserer letzten Folge vom Mobile World Congress aus Barcelona. Hallo Hajo, schön, dass du dabei bist.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Jonna.
Beim Thema E-Auto, da denken ja, glaube ich, ganz, ganz viele, die zuhören, gerade erst an Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Erzähl mal, wie ist aktuell so der Stand der Akkutechnologie?
Ja, man denkt ja immer, wenn da draußen Elektroautos durch die Gegend fahren, die haben alle die gleiche Batterie verbaut. Aber es ist gar nicht so. Es gibt in Deutschland eigentlich, wenn man genau das betrachtet, zwei Akkutypen mit unterschiedlicher Zellchemie, heißt das. Das sind zum einen die sogenannten NMC-Akkus. Da steht das NMC für Nickel-Magnan-Kobalt. Der Vorteil dabei ist, weil es quasi eine Lithium-Ionen-Akku-Technologie ist, wie man sie auch aus Smartphones kennt, das ist gut erforscht. Da gibt es eine geringe Selbstentladung und eine hohe Stromstärke. Großer Nachteil, und das haben wir gerade in den letzten Monaten häufig erlebt, wenn man ein Elektroauto gefahren hat, die Temperaturempfindlichkeit. Bei sehr niedrigen oder aber auch bei sehr hohen Temperaturen hapert es dann an der Ladegeschwindigkeit. Und am besten funktionieren so NMC-Akkus eigentlich, wenn es so Pi mal Daumen 20 Grad da draußen hat. Neben den NMC-Akkus gibt es dann noch die Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Die tragen dann das Kürzel LFP. Die kommen unter anderem zum Beispiel bei günstigeren Modellen von Tesla zum Einsatz, aber auch bei vielen chinesischen Herstellern. Und die sind vor allem eines: günstiger. Günstiger hat dann auch zur Folge, dass die Autos entsprechend meistens preiswerter sind. Die sind auch ein bisschen robuster und besser zu recyceln. Aber, und das ist dann eben der entscheidende Nachteil, sie haben eine geringere Energiedichte. Was letztlich heißt, bei gleicher Bauteilgröße sind sie mit einer niedrigeren Reichweite gesegnet.
Mhm. Wenn du jetzt wählen müsstest, wo würdest du hintendieren?
Ja, das ist schwierig zu sagen, ne? Wir reden ja immer über Preise von Elektroautos und die LFP-Akkus sind schon, was die Preise angeht, deutlich, deutlich erschwinglicher. Ich werde das häufig gefragt, was willst du eigentlich für ein Elektroauto kaufen? Und wir kommen da ja gleich vielleicht auch noch im weiteren Gesprächsverlauf zu.
Auf jeden
Fall.
Aber
ich persönlich warte echt auf den Fortschritt in Sachen Akkutechnologie, dass wir wirklich uns über höhere Reichweiten unterhalten können, weil da bin ich im Moment noch nicht so wirklich 100% überzeugt von.
Was tut sich denn da bei den Herstellern? Also welche Marke ist da vielleicht innovativ, wer eher konservativ? Wer ist denn so das Maß aller Dinge?
Das ist lustig, dass du mich das jetzt fragst, weil ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben, bin ich tatsächlich zum ersten Mal bei einem Termin von BYD gewesen. Das ist, auch wenn es dem einen oder anderen Hörer gar nicht so bekannt sein mag, der weltgrößte Hersteller von Elektroautos. Und erst deutlich später mit einem kleineren Marktanteil kommen so Marken wie Tesla oder die Volkswagen-Gruppe, wo ja dann auch Skoda und Audi dazu gehören. Also wenn wir jetzt davon reden, BYD hat 24% Marktanteil, ja, weil sie in China und Asien sehr erfolgreich sind. Aber wenn wir dann in die Zukunft blicken, glaube ich, wird sich da auch noch einiges verschieben, gerade wenn dann die erschwinglichen Elektroautos aus Europa kommen.
Guter Punkt. Was wir dafür brauchen, eine Ladeinfrastruktur. Wird das Netz denn gerade schnell genug ausgebaut, deiner Meinung nach? Oder ist das für viele immer noch der Punkt, wo sie sagen, nee, ich warte noch ein bisschen, bevor ich mir ein E-Auto hole?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich da immer ein bisschen schwer zu sagen, das ist alles Mist da draußen in Sachen Ladeinfrastruktur. Ich finde auch, dass man einer sich im Aufbau befindlichen Technologie, wie es bei der E-Mobilität zurzeit eben noch der Fall ist, durchaus mal eine Chance geben muss, sich zu entwickeln. Und naja, was man halt nicht vergessen darf, ist auch, dass wir in vielen Städten den Willen durchaus von den Kommunen haben, dass die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden soll. Nur das große Problem ist das Stromnetz.
Genau, diesen Punkt schauen wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an. Wohin geht die Reise mit der E-Mobilität? Das klären wir jetzt.
Zukunftsrausch.
Die Zukunft ist ja voller Chancen, aber auch Herausforderungen. Wir haben gerade schon über ein paar gesprochen, gerade das Stromnetz hast du angesprochen. Wie sieht denn der aktuelle Stand jetzt in Deutschland aus? Welche Ziele gibt's denn? Wie realistisch sind die?
Ja, man liest ja immer davon, dass bis zum Jahr 2030, so Pi mal Daumen von der Bundesregierung, von der alten Bundesregierung wohlgemerkt, geplant war, 15 Millionen Elektroautos auf den deutschen Straßen fahren zu lassen. Halte ich für total unrealistisch, weil die Elektroautos einfach immer noch viel zu teuer sind, als dass sie die breite Masse kaufen würden. Und um nochmal ein bisschen weiter mit Zahlen zu spielen, im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nur rund 380.000 neue E-Autos neu zugelassen. Wenn wir das mal hochrechnen, wie lange wir eigentlich bräuchten, wenn das bei diesem Niveau bleibt, bis wir dann bei den 15 Millionen sind, das ist eigentlich nicht zu schaffen, was da für Ziele aufgestellt wurden. Ich persönlich glaube, erst wenn wir von vielen Herstellern, und da rede ich wirklich von vielen Herstellern, nicht nur von einzelnen, technisch solide ausgestattete Elektroautos kaufen können werden, die so zwischen 20 und 25.000 Euro kosten, erst dann wird der Markt so richtig in Schwung kommen. Dafür müssen allerdings auch, muss man auch ehrlich sagen, die Preise für die Akkus erstmal fallen.
Du hast es eben schon angesprochen mit Blick auf die alte und neue Bundesregierung. Was könnte sich denn jetzt durch die Wahl, die wir hatten, verändern mit der neuen Regierung, die kommt?
Ich habe mich natürlich im Vorfeld der Bundestagswahl intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben einen CDU-Kanzlerkandidaten, Friedrich Merz, der vor der Wahl sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass es so schnell keine neue Förderung für Elektroautos in Deutschland geben soll, weil sich der Preis der Elektroautos nach der Nachfrage am Markt richten soll und nicht eine neue Förderung da irgendwie etwas ankurbeln soll. Was im schlimmsten Fall die Preise sogar wieder noch steigen würde, weil die Hersteller dann die Listenpreise einfach erhöhen. Deswegen glaube ich eher nicht, dass wir da jetzt in naher Zukunft wirklich eine neue Förderung für Elektroautos sehen werden. Was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass die neue Regierung dafür Sorge tragen wird, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur noch weiter vorangetrieben wird und wir dann Deutschland buchstäblich ja mit viel mehr Energie nach vorne treiben. Warten wir mal ab.
Wir können ja mal über den Tellerrand gucken und schauen, welche Länder es anders oder wie die das machen. Gibt es da Vorreiter, wo du sagst, da könnten wir so Best Practices übernehmen?
Ja, gibt es. Ich wohne ja in Münster und ich fahre regelmäßig in die Niederlande. Und wenn ich mir angucke, was die Holländer tatsächlich gerade auch mit Blick auf den Aufbau der Ladeinfrastruktur schon geleistet haben, das ist für mich immer wieder imposant zu sehen. Ich fahre dann gerne weiter in Richtung Küste und gefühlt alle 5 Kilometer, 10 Kilometer kommt eine riesengroße Ladeparkinfrastruktur von dem Anbieter Fastnet. Das ist ein niederländischer Anbieter, der da an den Straßenrand riesengroße neue Ladeparks für die Leute gebaut hat, die auf der Langstrecke unterwegs sind. Das haben wir in Deutschland nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum haben wir das eigentlich nicht? Das ist schon wirklich richtig gut gelöst. Und noch besser läuft es in Skandinavien, in Norwegen, wo E-Autos dem Verbrenner eigentlich schon abgelöst haben. Ein Grund ist, dass die Verbrenner in Norwegen, dass auf diese Verbrenner hohe Zulassungssteuern gezahlt werden müssen, während sie Norweger auf Zulassungssteuern für E-Autos komplett verzichten. Und on top gibt es noch quasi langfristige Steuererleichterungen, was dann natürlich die Entscheidung für ein Elektroauto nochmal deutlich leichter macht. Genau. Und hierzulande muss man ja letztlich, das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Move, finde ich, als vor anderthalb Jahren über Nacht mehr oder weniger die Förderung für Elektroautos eingestellt wurde. Man muss ja wirklich hierzulande Angst davor haben, dass man sich Gedanken macht, ein Elektroauto zu kaufen. Und morgen entscheidet die Politik, was auch immer. Förderung fällt weg, wir lassen doch plötzlich Steuern zu. Also das wirklich übel zu Bruch gegangene Vertrauensverhältnis in die Politik sehe ich als sehr, sehr, sehr kritisch an in Deutschland. Ich tue mich echt schwer damit, jemandem ein Elektroauto so in den gegebenen Voraussetzungen wirklich zu empfehlen im Moment.
Damit machst du mir die Überleitung zu unseren Favoriten auch richtig kritisch, weil genau darum soll es jetzt nämlich gehen.
Favoriten.
Hier soll es nämlich persönlich sein. Hajo, du hast einfach so unglaublich viele E-Autos schon getestet. Du bist ganz viel gefahren. Du bist bei den Herstellern unterwegs. Fürs Fahren in den Niederlanden vielleicht. Welches Auto, welche Modelle haben dich besonders beeindruckt und warum?
Es vergeht eigentlich gefühlt keine Woche, wo mir diese Frage mindestens einmal gestellt wird. Und das zeigt mir vor allem erstmal eins, das Interesse an Mobilität ist, E-Mobilität ist riesengroß. Erstmal in Deutschland definitiv vorhanden, genau. Und die Menschen interessieren sich für E-Autos und man muss ihnen einfach nur die Möglichkeiten geben, diese E-Autos zum einen zu testen. Das ist bei vielen chinesischen Herstellern nicht der Fall. Die haben hier kein Vertriebsnetz, da kannst du dir die im Internet angucken und das war's dann. Und wir brauchen natürlich preislich attraktive Angebote. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, was für ein Elektroauto ich im Moment tatsächlich bevorzugen würde. Ich muss gestehen, ich liebe ja den Skoda Enyaq Coupé. Den habe ich schon sehr stark ins Herz geschlossen. Und dann am besten noch in Mamba Grün, in der RS-Variante mit einer entsprechenden Motorisierung. Ich erinnere mich immer wieder, auch da kommt dann Holland wieder ins Spiel. Wir sind mit dem Auto an die holländische Küste gefahren. Und wir waren total begeistert von dem Fahrkomfort, der das Auto hat, weil der unfassbar leise ist und der Verbrauch war überraschend gering. Von daher, den würde ich definitiv in der Version. Und wo wir gerade drüber sprechen, was ich auch interessant fände an Elektroautos, bin ja, wie gesagt, mit BYD in Frankfurt unterwegs gewesen. Und die bringen jetzt den BYD Atto 2 auf den Markt. Der wird so Pi mal Daumen 30.000 Euro kosten. Das ist so ein klassischer City-SUV, wie man ihn vom Straßenbild her kennt. Und für diese rund 30.000 Euro bietet der wirklich erstaunlich viel für sein Geld. Ich kann jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich den Fahrbericht noch schreiben muss. Aber das, was ich erlebt habe während meiner Fahrt, das waren so 80 bis 100 Kilometer rund um Frankfurt, das war schon echt richtig, richtig gut. Also da bin ich sehr gespannt, ob sich das Auto in Deutschland durchsetzen können wird. Da kommen wir wieder dann zum Vertrieb. BYD hat bisher, glaube ich, 27 Vertriebsstandorte in Deutschland, wollen bis zum Jahresende auf 120 wachsen. Man muss abwarten, ne? Also wenn ich sage BYD Atto 2, guckt euch den mal an. Die Frage ist, wo geht das? Und da müssen die Hersteller, gerade wenn sie aus Asien kommen, wirklich noch sehr viel tun und sehr viel Geld investieren auch.
Wo es definitiv geht, ich verlinke euch den Link zu Hajos Testbericht auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal reinklicken und auch reinlesen. Was sind denn das für Kriterien, mit denen du die E-Autos bewertest? Also worauf sollte man, wenn man sich selbst E-Autos anschaut, achten?
Ja, der erste Impuls wird wahrscheinlich bei vielen Leuten erstmal der Preis sein. Ist schwierig, denn wenn man nur auf den Preis achtet, dann muss man natürlich auch deutliche Abstriche bei der Ausstattung in Kauf nehmen. Deswegen kann man da wirklich nur den Tipp geben, unbedingt, wenn man sich für ein Elektroauto interessiert, mehrere Elektroautos persönlich in Augenschein nehmen und auf jeden Fall, also wirklich auf jeden Fall auch eine Probefahrt machen, um zu checken, wie intuitiv komme ich mit dem Infotainment-System klar. Und ich würde auch empfehlen, darauf zu achten, ob das Auto mit einer für die Effizienz im Winter sehr wichtigen Wärmepumpe ausgestattet ist. Und nicht zuletzt, weil ich glaube, dass es nach wie vor sehr viele Menschen draußen gibt, die nicht tagtäglich Zugriff auf eine Wallbox zu Hause haben. Die Ladeleistung sollte man schon wirklich, wenn man regelmäßig eine Schnellladesäule ansteuert, im Blick behalten. Die sollte meiner Meinung nach 100 Kilowatt nicht unterschreiten. Und was mir spontan jetzt noch einfällt, wenn wir über die Reichweitenangaben sprechen von den Herstellern, da gibt es dann immer so sogenannte WLTP-Reichweite. Bitte nicht davon blenden lassen, dass das die realistisch zu erzielende Reichweite auf der Langstrecke ist. Das sind gemittelte kombinierte Werte, sprich Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn, zusammengemixt und dann kommt da ein Wert bei raus. Von diesen WLTP-Werten am besten in der Regel so 150 Kilometer abziehen, dann hat man eine realistische Einschätzung dessen, was das Auto tatsächlich auf der Autobahn fahren kann.
Dankeschön, Hajo. Also alles, was du empfehlen kannst, getestet hast, wie gesagt, auf Insight Digital zum Nachlesen. Dankeschön, dass du am Start warst.
Sehr gerne. Und wenn es irgendwelche Fragen an mich persönlich gibt, gerne eine Mail schreiben. Ich antworte sehr gerne und zeitnah.
Freu dich auf morgen.
Die gute Nachricht zum Ende jeder Übermorgen-Folge kommt auch aus der E-Mobilität. Diesmal geht es aber um Boote. Ab April dürfen in Amsterdam in den Niederlanden keine Verbrennermotorboote, sondern nur noch Boote mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb durch die Grachten fahren. Gleichzeitig will die Stadt auch viele neue Ladestationen bauen. Die Stadt freut sich also schon auf ein ruhigeres und sauberes Amsterdam. Jan aus dem Insight Digital Team, worauf freust du dich denn?
Ich freue mich auf morgen, weil wir dann endlich selbstfahrende Autos haben und ich die Zeit im Auto einfach für andere Dinge nutzen kann.
Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's ja schon am Samstag. Das ganze Gespräch mit Jan aus seinem NIO-Auto. Und am Donnerstag in 2 Wochen kommt dann schon die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.